Werbung!
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Hoppla, da ist die Werbung und das bedeutet auch, mit von der Partie ist unser Redakteur im Studio, Tim Pomenke. Hallo Tim.
Grüß dich Philipp.
Was ich erzählen wollte, neulich auf dem Weg zum Stadion machte ich kurz halt am Kiosk und wollte nur ein Erfrischungsgetränk erwerben, aber dann hat doch vor mir tatsächlich nur einer nach Kleingeld gesucht. Das war einerseits rührend, aber gleichzeitig auch ein bisschen wie so ein Bundesliga-Archivfilm.
Schlimmer finde ich nur, Kartenzahlung erst ab 10 Euro. Und dann kaufst du dir noch irgendeinen Quatsch, um auf die Mindestsumme zu kommen.
Naja, momentan verändert sich das ja gerade alles, zum Beispiel beim PlayStation PayPal. Die kennt man ja eigentlich vom Online-Shopping, aber inzwischen kannst du damit auch ganz normal kontaktlos im Laden bezahlen.
Also einfach Handy dran halten, zahlen, fertig. Wie ein sauberer One-Touch-Pass in die Spitze.
Ich habe dich gefragt, welchen Fußballvergleich du wählst und du hast mich nicht enttäuscht. Jedenfalls gibt es aktuell 5% Cashback bei kontaktlosen Zahlungen in Bars und Restaurants in Deutschland. Das soll heißen, jeder Stadionburger, jedes Getränk zum Feierabend nach dem Auswärtsspiel oder der schnelle Kaffee vom Training fühlt sich jetzt gleich direkt ein bisschen smarter an.
Das Motto dazu ist übrigens, tapp dir mehr. Und ehrlicherweise trifft's das ganz gut. Vor allem im Sommer. Man ist unterwegs, man trifft Leute, guckt Fußball und bekommt mit jedem Tap einfach noch ein bisschen was zurück.
Also PayPal-App öffnen, kontaktlos bezahlen und Cashback mitnehmen. Und die rechtlichen Infos gibt es in den Shownotes. 5% Cashback in Punkten nur auf Einkäufe vor Ort in Restaurants und Bars in Deutschland bei kontaktloser Zahlung über die PayPal-App mit einer PayPal-Karte. Gültig vom 2. Juni bis 19. Juli 2026 für die ersten 850.000 berechtigten Kunden. Maximal 15 Euro Cashback pro Konto. Die Berechtigung richtet sich nach dem MCC. Es gelten die Bedingungen sowie Ausschlüsse. Die vollständigen Bedingungen sind unter www.paypal.de abrufbar.
Werbung Ende.
Arndt!
Philipp, es geht los.
Ja, 137 Folgen WM-Podcast. Bis zum bitteren Ende mit 128 Teilnehmern. Nein, 48 Teilnehmern und 35 Folgen. Arndt, was sind die Themen, die wir am Eröffnungstag dieser Weltmeisterschaft besprechen müssen?
Ja, erstmal natürlich die Stimmungslage, weil viele Leute sind ja immer noch hin und her gerissen zwischen, okay, jetzt fängt eine WM an, aber irgendwie ist komisch und irgendwie gibt es auch doofe Themen. Über die müssen wir auch reden, über Schiedsrichter, die nicht ins Land dürfen. Wir reden über die Stimmung in der deutschen Mannschaft. Wir reden natürlich über das Eröffnungsspiel heute Abend. Mexiko gegen Südafrika. Und eine Menge Themen drumherum, um uns erstmal ranzutasten an dieses Turnier. Aber es geht ja allen Leuten so.
Ja, das geht allen Leuten so. Und alle Leute freuen sich jetzt schon auf die inoffizielle Hymne dieser Weltmeisterschaft. Von YMCA gesungen. Nein, es ist mit der Gitarre, wie immer.
Jetzt ist er wieder da.
Der erste Tag.
Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was wäre, wenn?
Was passiert, wenn?
Ich habe nicht so gern wenn und aber und wenn das passiere, würde das passieren.
Das ist eine Wenn-Dann-Strategie.
Wenn, hätte, wäre, könnte, müsste.
Naja, wenn und so, Sie wissen schon.
So, jetzt.
So, wir müssen nochmal darauf hinweisen, du wirst irgendwann rüber machen. Irgendwann wann nochmal genau? Im Moment sind wir beide in Deutschland.
Ja, geh doch nach drüben. Wie man früher zu Leuten sagten, die ein bisschen zu sehr über die BRD gelästert hat. Geh doch nach drüben, wenn es dir nicht passt. Hier, komm, innerdeutsche Grenze, Helmstedt, geh doch rüber. Zack.
Das ist ein Podcast, den wir in den nächsten Wochen in verschiedenen Ländern aufnehmen werden, weil es kommt Urlaub dazwischen bei mir, es kommt deine USA-Reise dazwischen. Und wann geht's los?
Ich werde mit der Tupolev übersetzen und zwar am Samstag in die Stadt, die niemals schläft.
Mit der 231.
Salem. Ja, genau. Nein, ich werde erst nach New York fliegen und dann gucken wir einfach mal weiter. Ich habe allerdings schon mitbekommen, dass offenbar das deutsche Quartier eine Reise wert ist, weil jeder Sportjournalist verkündet hat,
ey, das sieht ja aus wie in Hogwarts. Hoffentlich trainieren die nicht Quidditch.
Hast du das auch schon gelesen?
Nee, aber
du liest ja auch keine Printmagazine mehr. Nee. Na toll.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt mit der aktuellen Stimmung bei Deutschland im Moment noch gar nicht so befasst. Wie ist die denn deiner Meinung nach? Du wirst ja schon mal reingeschnuppert haben.
Ich würde mal sagen, angespannt bis vorfreudig. Joshua Kimmich hat ja bereits verkündet, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wie gut das Quartier eigentlich ist. Hauptsache der Platz ist gut und das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an Manuel Neuer, der hinterher über das Campo Bahia, wo alle gesagt haben, der Geist von Campo Bahia, der uns zum WM-Titel 2014 getrieben getrieben hat. Da hat Manuel Neuer gesagt, ja, da haben doch immer die Papageien geschrien. 2018 war das in Russland viel besser. Insofern war das möglicherweise ein bisschen gegen den Strich gebürstet, aber es sind alle zufrieden und wie gesagt, das leicht viktorianische Ensemble dieses Hotels hat alle Leute zu diesen Harry Potter Analogien gebracht, aber ich glaube, die sportlichen Bedingungen sind ganz gut.
Bin auch mal sehr gespannt. Nun ist das deutsche Spiel ja noch nicht das allererste, was stattfindet, und wir haben heute erstmal das Eröffnungsspiel und wir haben vor allem auch ein paar Themen, die jetzt einfach vorab passiert sind. Das vorherrschende Thema, was im Moment viele Leute verunsichert, oder ein Thema, über das Rudi Völler gesagt hat, mein Bauchgefühl sagt mir, das wird nicht die letzte Geschichte gewesen sein, ist der somalische Schiedsrichter, der nicht rein darf zur WM. Ganz, ganz großes Thema. Folgendes ist passiert, wir hören mal kurz rein.
Auf dem Weg dorthin war auch der Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia. Doch für ihn wird nichts aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Die US-Behörden haben ihn nicht ins Land gelassen. Der 34-Jährige ist offizieller FIFA-Schiedsrichter und wäre der erste Somalier in dieser Funktion gewesen. Der New York Times hat Artan gesagt, er sei sehr, sehr enttäuscht und dass er die richtigen Papiere und ein richtiges Visum gehabt habe. Er vermutet als Grund für seine Rückweisung, die USA hätten Probleme mit seinem Land Somalia.
Also ein Schiedsrichter, der zuvor ordnungsgemäß ein Visum bekommen hat, wird am Flughafen von Miami abgefangen, weil er angeblich Kontakte zu somalischen Terroristen haben soll und wird wieder zurückgeschickt nach Istanbul und sagt selbst, bei mir ist alles in Ordnung, ich habe keine Ahnung, warum ich nicht darf. Und die USA sagen, nein, wir werden solche Leute nicht reinlassen und wir werden da genau aufpassen, dass keine Menschen reinkommen, die die WM benutzen als Deckmantel, um ins Land zu geraten und so weiter. Wie ist dein Gefühl, wenn du sowas hörst, dass schon vorm ersten Tag gibt es die erste dieser Geschichten?
Na, es ist eine Machtdemonstration der Einwanderungsbehörde, die gesagt hat, ja, wir schauen einfach mal ganz genau hin und es kann immer mal wieder sein, dass wir jemanden die Einreise verweigern. Es haben ja auch diverse Delegierte des Iran auch kein Visum bekommen. Manche sind dann auch erst in den USA zurückgewiesen worden. Es gab außerdem noch so ein paar andere unschöne Ereignisse, eine Schießerei in der Nähe des englischen Quartiers. Also die WM beginnt nicht so richtig gut. Dann gibt es noch eine Unwetterwarnung. Also alles das, dass man fröhliche Spiele versprochen hat und eine weltoffene Begrüßung aller teilnehmenden Nationen, davon kann nicht so richtig die Rede sein.
Ja, es gibt nun wirklich zu Omar Artan, das ist der Schiedsrichter aus Somalia, gibt es viele Fragen. Erstens ist, also wie gesagt, angeblich, so haben die USA jetzt mittlerweile bekannt gegeben, hat eine Überprüfung in Miami am Flughafen Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen ergeben. Die haben ihm aber vorher ein Visum gegeben. Und du und ich, wir haben irgendwann schon mal ein Visum bekommen für die USA. Wir wissen, dass also das Visum mal eben so hoppla hopp mit Augen zu vergeben wird, das ist da nicht so. Also die Frage stellt sich mir, warum haben die ihm ein Visum gegeben und da nichts festgestellt? Jetzt im Flughafen in Miami, in all der Hektik, stellen Sie plötzlich fest, oh, da gibt's ja Kontakte. Das klingt schon mal komisch.
Das klingt schon mal komisch und man fragt sich natürlich, wie das dann passiert ist, ob die dann nochmal im Internet nachgeguckt haben, ob sie irgendwas über den Schiedsrichter finden. Der war natürlich auch entsetzt, weil es der allererste Somalier gewesen wäre, der überhaupt an einer WM teilgenommen hat. Und er gehört ja als einer der besten Schiedsrichter des Kontinents unbedingt in diese Reihe. Es ist einfach eine unschöne Machtdemonstration zu zeigen, Leute, ganz am Ende haben wir die Hosen an und entscheiden, wer bei uns ins Land kommt. Das hat es bisher noch nicht gegeben und es ist auch in der Geschichte dieses Turniers beispiellos, dass sowas passiert. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt die ersten Wochen des Turniers dominieren wird. Jedenfalls ist es auch eine Demütigung und es ist eine unschöne Geste und ich kann verstehen, wie am Boden zerstört der Schiedsrichter ist.
Wir haben noch einen O-Ton von Donald Trump von vor ein paar Monaten, der sich grundsätzlich mal über Somalia geäußert hat und gesagt hat, er will die einfach nicht haben. Die stinken.
Somalia, where Somalia, which is barely a country, you know, they have no anything. They just run around killing each other. There's no structure. Somalians. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Let them go back to where they came from and fix it.
Das hat er gesagt über eine demokratisch gewählte US-Staatsbürgerin, die in Somalia geboren wurde, Ilhan Omar. Es klingt durch, er will Somalia einfach überhaupt nicht im Land haben und das ist alles eine tiefe Abneigung. Klingt so durch, als wenn er das vorher eigentlich schon gewusst hätte, dass Leute aus Somalia Probleme haben werden. Die Fans dürften ja gar nicht einreisen. Es gibt Fans aus Ländern, die überhaupt nicht einreisen dürfen. Wir wundern uns ehrlich gesagt, oh, ich nehme an, das geht dir auch so. Der stand ja vorher auf der Schiedsrichterliste. Da stand dann Schiedsrichter Klammer auf Somalia Klammer zu. Der wurde offiziell gemeldet. Da war es noch kein Problem. Und die FIFA aber, so kennen wir sie, streicht ihn sofort von der Liste, knickt komplett ein, äußert sich überhaupt nicht dazu, sagt sofort, wir mischen uns da nicht ein. Und viele Leute sagen, das ist aber eigentlich auch, widerspricht eklatant dem Bekenntnis der FIFA zu Fairness und Leistungsgedanken und so weiter.
Und man darf einfach mal darauf hinweisen, dass es überhaupt gar keine Überraschung ist, dass die FIFA da sagt, ach, damit haben wir gar nichts zu tun und das obliegt natürlich dem gastgebenden Land. Das bedeutet einfach nur, die Politik der goldenen Kniescheibe, die Infantino ja seit vielen Monaten gegenüber Trump ohnehin schon verfecht, mit Friedenspreis, mit Liebdienerei, mit Reisen und Präsenz im Weißen Haus, die wird einfach fortgesetzt. Also, wer irgendwie erwartet hätte, dass die FIFA die Stimme erhebt, hat sich natürlich vertan, aber das konnte man auch nicht ernsthaft erwarten. Klar ist aber, das ist ein schlechter Auftakt und das ist auch ein bisschen die Frage, wie das dann jetzt so weitergeht. Werden wir diese Schlagzeilen jetzt in den nächsten Wochen immer weiter haben? Es gibt immerhin Bestrebungen, beispielsweise in New York, das trotz allem zu einem fröhlichen Fest zu machen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann, vielleicht während der Vorrunde, dann auch mal die Ticketpreise implodieren. Wir hatten ja schon in den vergangenen Wochen immer mal wieder darüber geredet, dass bei den ganzen Schurkenportalen von Viagogo und StubHub und was es da alles so gibt, unfassbare Mondpreise verlangt werden, teilweise auch für Spiele, die du dir nirgendwo sonst angucken würdest. Und ich bin mal gespannt, ob das nicht irgendwann implodiert, weil die Leute werden einfach keine $900, $1,000, $500 für Plätze 70 Meter vom Spielfeld entfernt bezahlen. Das wird so nicht funktionieren. Da wird sich, glaube ich, mancher, der dann einfach mal gierig sich so Tickets gegriffen hat, wird dann ein bisschen in die Röhre gucken, weil dann noch nicht mal der Nennpreis rauskommt. Prophezei ich mal.
Es widerspricht vor allem so eklatant einfach dem Grundgefühl, dem Grundgedanken des Fußballs, dass du das eigentlich ja toll findest, dass da jeder hingeht. Gehen kann. Es ist eigentlich, um das Böse zu machen, das Spiel des kleinen Mannes. Du kannst es überall spielen. Die Stadien sind voll von Menschen, arbeitender Bevölkerung, die sich Spiele angucken. Familien und Kinder können da hingehen. Und jetzt hast du Ticketpreise von, du hast es, glaube ich, im Blick. Denn was kostet ein normales Durchschnittsticket für die deutsche Mannschaft jetzt am Sonntag? Was hat das gekostet? 350 oder sowas?
Ich sag's mal so, wenn du auf dem Drittmarkt inzwischen zugreifen wolltest, wirst du mindestens 900 bis 1000 Dollar los. Es gibt teilweise auch Plätze, die mit großem Optimismus der Verkäufer irgendwo weit oben sind, wo du mit einem Feldstecher oder mit einem Astronomenfernrohr mal gucken kannst, ob du die Spieler erkennst. Die kosten dann trotzdem 2000 Dollar. Wer da zugreift, muss schon sehr, sehr viel Geld in der Tasche haben. Es ist übrigens ein ganz, ganz komisches Gefühl, das ich momentan habe, weil ich sonst eigentlich immer in Brasilien, genauso wie noch in Russland, aber auch vorher bei den ganzen Turnieren, immer ganz gut einschätzen konnte, wie viele Deutsche eigentlich mitfahren. Mhm. Aber jetzt ist es so, es gab eine PR-Aktion der deutschen Nationalmannschaft, die gesagt hat, komm, wir spendieren zumindest mal bei dem Spiel in New York diesen sündhaft teuren Transport zum Stadion, der dann $98 kostet. 600 Fans dürfen quasi auf unseren Nacken mitfahren, was natürlich auch ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber immerhin eine ganz nette Initiative. Aber werden das 20.000 sein, wenn das 10.000 Deutsche, 30.000, noch ein paar Expats, die da hingehen, aber gar kein Gefühl dafür.
Hast du eine Ahnung, ob es irgendwas gibt, was du in diesem Podcast sagen könntest, was dazu führen würde, dass man dich in New York auch rausfischt am Flughafen und sagt, nee, hier, der hat da so einen Podcast, da hat er Dinge gesagt, nee, den können wir nicht reinlassen. Also so völlig, sagen wir so, völlig absurd ist der Gedanke gar nicht mehr.
Nein, aber ich glaube, dass alle Journalisten, die in irgendeiner Weise von der FIFA akkreditiert worden sind und sich dann irgendwie so ein Leibchen umhängen können oder so ein Zettelchen, die werden schon irgendwie reingelassen werden. Es gibt, glaube ich, relativ genaue Zielländer und Probleme, die dann aufkommen können, wenn du dann irgendwie an der Visumstelle stehst. Also große Sorgen mache ich mir da nicht. Klar ist aber auch, dass das zumindest für manche manche Delegierte aus den einschlägigen Ländern aus Haiti und Iran echt eine knifflige Kiste wird. Und was ja auch total bizarr ist, dass beispielsweise der Iran, also die Mannschaft des Iran, immer nur ein Tagesvisum bekommt. Also die spielen dann zum Beispiel um 20 Uhr und um 22 Uhr ist das Spiel zu Ende und dann kannst du da nicht noch ein bisschen an der Bande stehen und mit ein paar Kumpels plaudern, sondern du musst sofort wieder raus. Du hast 2 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Ja. Da wird jedem Dresdner das Herz hüpfen, wenn er das hört.
Die dürfen nicht in den USA schlafen, die müssen nach Tijuana zurück in ihr Quartier, haben natürlich dadurch auch einen enormen Wettbewerbsnachteil, dass sie zu jedem Spiel diese Reisestrapazen haben, egal wie weit das weg ist, die dürfen nicht in den USA bleiben. Und du hast eben das Stichwort Akkreditierung gesagt. Das ist ja auch so ein Punkt. Als die USA die WM bekommen haben, haben sie zugesichert, alle akkreditierten Personen dürfen problemlos einreisen. Jetzt haben sie das schon ein bisschen kassiert und haben gesagt, naja, also Spieler und Trainer müssen nichts befürchten. Bei Betreuern gucken wir aber schon genauer hin und bei allen möglichen Begleitpersonen. Also das war schon eine Zusage, die sie jetzt nicht einhalten. Und generell muss man ja sagen, wir werden wahrscheinlich auch ganz unheilvolle Dinge noch erleben, die mit der strategischen Freundschaft zwischen Trump und Infantino zu tun haben. Der eine hat die USA ja zum WM-Land gemacht, die USA haben ihn zum FIFA-Präsidenten gemacht, mehr oder weniger, um es ganz vereinfacht darzustellen. Also die haben sich gegenseitig schon sehr die Eier geschaukelt. Little content, little content, da war wieder little content. Und das wird natürlich, das ist eine ganz unheilvolle Allianz. Und ich glaube, das wird erst anfangen, dass wir da sehen, was das alles zu bedeuten hat, dass die beiden da so rumgekungelt haben.
Ja, und es ist natürlich auch ein Paralleluniversum, in dem sich dann Trump auch befindet. Der wird wahrscheinlich sich auch auf der einen oder anderen WM-Stadiontribüne herumdrängeln. Und wenn er dann ausgebuht wird dort, wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass er das als USA-Rufe oder als Jubelrufe framed, wie neulich bei seinem Besuch im Madison Square Garden bei den Knicks. Da dachte er auch, er wird gefeiert und bejubelt. Und in Wirklichkeit war es tatsächlich dann doch eher Proteststürme und Buhrufe. Ansonsten glaube ich aber, dass es noch manche Sachen gibt, von denen wir noch gar nichts ahnen. Es gibt beispielsweise auch gerade die Debatte darüber, was eigentlich passiert, wenn bei den iranischen Spielen die alte persische Flagge auftaucht. Also die Delegierten und der Staat Iran hat ja bereits verkündet, also wenn das passiert, kann es auch sein, dass wir einfach vom Platz gehen. Das hat man bei vergangenen Turnieren ja, glaube ich, auch schon mal, ich weiß nicht, Bahrain oder Kuwait, wo der Scheich auf dem Platz marschiert ist und gesagt hat, Freunde, ja, wir hauen jetzt einfach mal ab. Sowas wird dann möglicherweise auch wieder passieren. Also man merkt einfach, dass der dumme Spruch, dass Fußball nicht politisch ist, gerade bei einer Weltmeisterschaft ad absurdum geführt wird. Also die Weltpolitik funkt in jeder Sekunde und an jedem Spieltag in dieses Turnier hinein. Und das werden wir, glaube ich, auf sehr, sehr unerfreuliche Art und Weise erleben.
So, jetzt kommen wir aber zum Sport. Ich habe eine sehr liebevolle Mail bekommen von Yannick, das heißt, wir beide haben die bekommen, der uns geschrieben hat, ich wollte euch kurz schreiben, weil ich heute Morgen unfreiwillig schmunzeln musste. Ich bin ins Wohnzimmer gekommen, meine Partnerin hatte das Morgenmagazin laufen und plötzlich Philipp Köster live im Studio. Thema, die schangelige WM. Meine Freundin fragte, kennst du den? Ich, nicht persönlich, aber ich liebe den Podcast. Da wird auch gerne mal einfach drauf losgeledert. Du wirst schon sehen. Und dann im MoMA ein vollkommen gezähmter, Mainstream-tauglicher Philipp Köster. Kein Funken von der gewohnten Schärfe. Ich sage das gar nicht kritisch. Er hat mir einfach ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Philipp, was war denn da los? Warum warst du so nett?
Naja, es war früh am Morgen. Es war vor 200, 300 sedierten Zuschauern im ZDF-Morgenmagazin. Ach, und dann wollte ich jetzt auch nicht so drauf. Und ich bin ja eigentlich auch ein Kuscheltyp.
Ja.
Ich bin ein richtiger Kuscheltyp. Ich bin da eigentlich einer, der auch gerne mal alle umarmen möchte und auf dem Sofa sitzt und sagt, ja, hab mich doch einfach alle lieb. Und so war es im Morgenmagazin auch.
Ja, aber du hast auch schon sehr, sehr seriös geklungen. Wir hören uns mal den Schluss des Gesprächs an. Das war nämlich dieses wichtige Thema.
Eine Frage noch, die letzte. Die wäre in den letzten zwei Wochen immer wieder, war die Frage nach dem Torwart.
Ja. Manuel Neuer.
Klappt das?
Es ist so ein risikoreiches Spiel, wenn die Wade der Nation dann noch und zwickt und möglicherweise noch Probleme
die
macht.
Die Wade der Nation?
Die Wade der Nation.
Es mehrfach,
die Früher war es mal eine andere Wade der Nation, ja, aber genau, das geht auch.
Ja, ich hoffe, dass er spielen kann, sonst wird das alles auch nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Gut, dass Oliver Baumann sich solidarisch quasi geäußert hat jetzt gestern Abend. Mhm. Also er wird schon spielen und möglicherweise seine Aura nochmal verströmen und Deutschland mindestens ins Viertelfinale tragen.
Und im Zweifel haben wir auch andere gute Torwerte. So, ne? Genau. Philipp Köster, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ja, bitteschön, danke.
Dankeschön.
Dankeschön.
Bitteschön, Patrick.
Danke.
Dankeschön, Patrick.
Bitteschön.
Dankeschön, Patrick.
Bitte.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Bitteschön.
Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank.
Du erwähnst das Wort Wade der Nation. Es ist erstaunlich, dass es kaum Turniere gibt, wo wir nicht mindestens eine Wade der Nation haben.
Ja, alle fragen sich, hält die Wade? Alle schauen bang auf die Trainingserfolge und viele Journalisten haben dann auch notiert, ja, das funktioniert ja alles möglicherweise noch nicht und der trainiert noch nicht unter Volllast, aber dann gab es jetzt Entwarnung. Gegen Curaçao ist er dabei. Die Wade der Nation zwickt zwar noch, aber sie ist einsatzfähig und ansonsten müssen wir den Uncharismatisch natürlich gar nicht so wahnsinnig befechten und vor allen Dingen nicht mit dieser unfassbaren 40-jährigen Aura ausgestatteten Oliver Baumann da reinstellen. Also, das ist schon ein ganz schön riskantes Geschäft. Thomas Müller, der Altweltmeister, hat jetzt verkündet, er hätte zumindest die Kommunikation ausbaufähig gefunden. Also, dann gibt's auch noch so Heckenschützen aus dem eigenen Lager. Was würde denn eigentlich passieren? Spinnen wir das mal rum. Der fällt tatsächlich aus. Ist dann Nagelsmann blamiert, weil er das ganze Theater gemacht hat, ohne Sinn und Zweck? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, das Ding ist, es ist ja völlige Kaffeesatzleserei. Es gibt ja viele Leute, die jetzt schon auch öffentlich sagen, sie wissen schon ganz genau, dass es ein Riesenfehler ist. Du kannst es einfach im Moment überhaupt nicht wissen, ob es gut geht oder nicht. Wenn Manuel Neuer im Tor steht und der lässt gegen Frankreich im Achtelfinale die Franzosen komplett verzweifeln, weil der irgendwie ein Ding nach dem anderen rausfischt, dann haben alle Unrecht gehabt, die jetzt gesagt haben, hätte man nie machen dürfen. Wenn der wirklich permanent, wie du sagen würdest, das Bein nachzieht, sich in den ersten drei Spielen dreimal tunneln lässt, dann sagen alle, ja, das hat er sich schön eingebrockt. Das wissen wir aber alle nicht. Also es kann sein, es kann alles richtig sein und ich glaube, es haben sich viele Leute Gedanken gemacht. Ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann, der ja schon quasi eine Einsatzgarantie ausgesprochen hat und gesagt hat, im ersten Spiel spielt der Basta, dass der sich das schon genau überlegt hat. Insofern warte ich mal ab. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe ja witzigerweise, als es noch gar kein Thema war, bei uns im Podcast gesagt, eigentlich wäre noch eine WM mit Manuel Neuer ganz schön, wenn er noch einmal dürfte, so mit 40. Aber auch nie nie gedacht, dass das passieren wird. Ich finde, ehrlich gesagt, du kannst es überhaupt nicht sagen. Es kann sein, dass ein gesunder Oliver Baumann die bessere Lösung gewesen wäre. Jetzt kann aber sein, dass Manuel Neuer uns ganz, ganz weit bringt in diesem Turnier und Spiele gewinnt. Das wissen wir nicht. Das weiß keiner.
Hinterher sind wir alle vorher schlau gewesen. Ganz prinzipiell können wir mal feststellen, dass es wahnsinnig wichtig ist, gut ins Turnier zu starten. Das wird gegen Curaçao jetzt nicht die größte Übung sein. Klar ist aber auch, dass wir traumatisiert sind von diesen Turnierstarts in den vergangenen Jahren. Unter anderem 2018 kann ich mich erinnern, dass man dieses Spiel gegen Mexiko sah. Und wir waren ja mit diesem Grundoptimismus in dieses Turnier gegangen und dann verlieren wir einfach 0-1 und haben eigentlich auch keine richtige Chance. Und hinterher waren alle total entsetzt und haben sich gefragt, was ist da denn los? Ich habe diesmal nicht die Befürchtung, dass das so auch genauso sein wird. Aber Joshua Kimmich hat schon mal gesagt, erstmal reinkommen ins Turnier, das wird auch ganz gut funktionieren. Ich weiß nicht, weißt du, ob wieder so eine Doku gedreht wird? So eine Wildgänse-Doku, wo dann eben möglicherweise Julian Nagelsmann in der Kabine steht und sagt, ja, das hat mir gar nicht gefallen, scheiße ist das.
Ich habe völlig den Überblick verloren, wie viele Dokus es jetzt gerade gibt über die deutsche Nationalmannschaft, über alle möglichen Turniere. Da sind auch tolle dabei, also ganz viele tolle. Wenn du jetzt im Moment gerade die Mediatheken durchguckst, eine Doku nach der anderen über deutsche Mannschaften bei Weltmeisterschaften, also ich bin sicher, dass es eine geben wird.
Dazu muss man ja auch nochmal lobende Worte sprechen, insbesondere die Dokumentation über die 94er-Helden, die sich ja in Intrigen verloren haben mit Spielerfrauen und so weiter, eine riesige Ego-Shitshow, die da gelaufen ist. Und das Lustige ist ja, dass die ganzen Quertreiber von damals jetzt vor der Kamera stehen und mit mildem Blick auf sich selber blicken. Und du siehst einfach nur, die sind alle immer noch wahnsinnig selbst besoffen von sich. Der Einzige, der da wirklich sympathisch rüberkommt, ist Berti Vogts. Der, finde ich, irgendwie sehr, sehr selbstkritisch und gleichzeitig sehr reflektiert und aufgeräumt verkündet, warum das alles damals schiefgegangen ist. Aber das ist eine echt richtig tolle Doku. Die 2006er Sommermärchen-Doku ist mir ein bisschen zu kitschig. Also da ersaufen alle in gegenseitigem Konsens, was das für ein weltoffenes, tolles Land war, wie super das war, mag alles stimmen, aber bisschen zu viel Kitsch in dieser 2006er Doku. Aber ansonsten, die 94er ist uneingeschränkt zu empfehlen und sie erzählt ja auch ein bisschen was, darf man nicht vergessen, von diesem Land, das 94 noch viel weniger reif war für den Fußball. Also damals haben die New York Times und was es da alles an Gazetten gab, die New York Post, das Boulevardblatt und so weiter, alle verkündet, wir sind noch nicht bereit für den Fußball, der Fußball ist uns eigentlich egal. Und das berichten halt viele Anhänger, die jetzt schon in den Staaten sind, dass je nördlicher man kommt, umso weniger du merkst, dass eine Weltmeisterschaft stattfindet, weil es den Leuten einfach knapp am Arsch vorbeigeht.
Werbung!
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte, 2% Zinsen, investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken, Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Hast du heute mit dem Wetter gerechnet?
Du meinst erst Sonne und dann Weltuntergang?
Das Wetter macht, was es will. Gut, wenn wenigstens du einen Plan hast. Mit der Wohngebäudeversicherung der Versicherungskammer Bayern. Die bietet besten Schutz auch bei Starkregen und Hochwasser. Gleich informieren. Versicherungskammer Bayern.
Ich muss unbedingt noch unseren Kollegen Tommy Schmidt erwähnen, der eine ganz tolle Doku gemacht hat über David Raum, Nick Woltemade und Nadim Amiri und die drei begleitet über Monate im Vorfeld der WM bis hin zur Nominierung dann. Sehr emotional, sehr, sehr toll gemacht, auch ganz tolle Einblicke. Also es gibt viele gute Dokus im Moment. Wo wir gerade bei überhaupt bei der medialen Umsetzung sind, ich weiß nicht, hast du das Testspiel gesehen gegen die USA? Es wurde viel darüber geredet, dass Fernsehbilder aus den USA ganz anders aussehen, als wir das gewohnt sind. Erstens durch die Technik, die haben normalerweise 60 Bilder pro Sekunde und wir 50. Das heißt also, die müssen das irgendwie umrechnen oder Bilder weglassen. Das sorgt für einen leicht ruckeligen Effekt. Dann haben sie ganz andere, sattere Farben und größere Kontraste. Das sind die da ganz anders gewohnt. Und sie haben vom Football ganz andere Gewohnheiten, was die Sehgewohnheiten angeht. Viel mehr Großaufnahmen, viel mehr schnelle Schnitte, kaum ganze Spielzüge und Totalen. Aber die FIFA hat jetzt schon bekannt gegeben, es wird bei dieser WM eine Weltregie geben. Ein tolles Wort immer. Eine Weltregie, die dafür sorgt, dass bei der WM die Bilder alle wie gewohnt aussehen für uns. Da bin ich ein bisschen beruhigt.
Also wir werden eine Ästhetik haben, die dann doch eher auch an den europäischen europäischen Clubfußball erinnert. Das alles, muss man sagen, was wir dann bei dem Testspiel gesehen haben, weil es ja von US-Sendern produziert worden war, erinnerte wahnsinnig an 94. Man war sofort wieder zurück in diesem Turnier, ja, wo Diana Ross bei dem Eröffnungsspiel noch einen Ball halb aufs Tor trat, das Tor nicht traf und trotzdem das Tor unter großen Aplomb auseinanderbrach und Diana Ross auch nicht wusste, wie ihr geschah. Das war so ein Turnier, das hatte wirklich eine ganz eigene, wiedererkennbare Ästhetik und man hatte es wieder so. Es gab dann noch diese anderen skurrilen Sachen, wie dieses Buffet, das sie hinterm Tor aufgebaut hatten und was ja wirklich wie so eine mittelständische Lobbyorganisation war, wo es noch so ein Nackensteak gibt und noch ein bisschen Kartoffeln und ein paar angebrannte Pilze. Also das war schon wieder so obskur, dass ich dachte, das können sie so auch nur in den Staaten.
Da bist du 3 Meter hinterm Tor und da packst du dir die Röstzwiebeln auf deinen Hotdog, ne? Direkt hinterm, also im Innenraum.
Ja.
Das ist wirklich schon skurril anzuschauen.
Dass sich da nicht mit Essensmarkt noch eine kleine Schlange gebildet hat, war noch das allerletzte. Ansonsten war es aber auch, muss man sagen, ein ernüchterndes Vorspiel zu diesem Eröffnungskick. Man hatte das Gefühl, dass gerade in der ersten Halbzeit große Schwierigkeiten gegen die USA, die natürlich auch ein bisschen zeigen wollten, was sie können. Aber immerhin war das Stadion voll in Chicago, im Gegensatz zu manchen anderen Vorbereitungsspielen. Also ich habe Bilder gesehen von einem Vorbereitungsspiel der Schweiz, wo sich so 3000 gelangweilte Leute drängelten. Wo man dachte, ja, also Fußballfieber sieht möglicherweise auch ein bisschen anders aus.
Es war aber nicht alles schlecht. Ich möchte unbedingt dringend Jim Cornelison loben, den Mann, ich weiß gar nicht, ob der hauptberuflich Sänger ist, es ist wirklich so ganz deutlich, der die Hymne singen durfte und der die US-Hymne so singt.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed.
So fing das Ganze an. Er hat sich dann beim Singen noch weiter selbst echauffiert und das klang dann im weiteren Verlauf der Hymne so. Und am Schluss eskaliert es dann vollkommen und vollends. Da ist er dann komplett aus sich herausgegangen. Du hast schon erwähnt, also es wird auch Halbzeitshows geben, glaube ich, bei den Spielen. Also wir werden in Sachen Show-Effekten werden wir uns noch ganz schön umstellen müssen.
Ja, Helene Fischer wird wahrscheinlich auch noch kurzfristig eingeladen. Und ansonsten bin ich ja, um einmal noch mal kurz bei den Zuschauern zu bleiben, wo du mich ganz schön abgewürgt hast eben,
ja,
bin ich mal gespannt, wie viele Check24-Leute dann da sein werden. Ich kann nur noch mal sagen, bitte meldet euch nicht an. Man kriegt hinterher 800 Mails pro Stunde, 900 Mails pro Sekunde, in denen man aufgefordert wird, sich doch mal unbedingt seine Preise zu vergleichen. Und das Trikot habe ich immer noch nicht. Ich habe einfach gedacht, ich mache es einfach nur der Vollständigkeit habe, dass ich alle Trikots habe, das Edeka, das Lidl, das, keine Ahnung, das Aral, das Playmobil, das Lego, das Duplo-Shirt. Ich wollte alles haben, aber jetzt bin ich in der Check24-Hülle. Ganz, 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 ganz grauenhaft. Ansonsten aber können wir mal feststellen, dass heute Abend auch das Eröffnungsspiel stattfindet und wir wissen, bei Eröffnungsspielen kann ganz, ganz viel schiefgehen.
Yep.
Mexiko spielt im Aztekenstadion den Auftakt. Wir erinnern uns noch an so manche wunderbare Partien. Früher war es ja so, zum Beispiel 1990, dass immer der Weltmeister das Eröffnungsspiel bestreitet. Ne? Das war, glaube ich, Argentinien gegen Kamerun. Und da gab es das böse Erwachen für Argentinien, weil Oman Bijik das 1-0 machte. Und ich glaube, was mir noch erinnert, 2018, die Russen gegen die Saudis. Ruski, Haudi, Saudi. Da haben sie, glaube ich, 5-0 gewonnen, die Russen.
Ja, das ist auch schön. Ich habe jetzt mal von diesem Argentinien-Kamerun-Spiel nochmal ein Video gesehen. Da gab es ja mit das schönste Foul der WM-Geschichte, wo Caniggia von 3 Kamerunern hintereinander umgenietet werden soll. Die ersten beiden treffen ihn aber nur so halb und der dritte, Masinga oder so? Ich gucke jetzt nochmal nach, wie der heißt.
Nee, Benjamin Massing hieß
er. Massing, genau. Haut ihn dann vollends um, weil die anderen beiden ihn nur so halb erwischt haben. Dann gab es dann diesen legendären Marcel-Reif-Spruch, den wir jetzt nicht rezitieren, der auch für viel Schlagzeilen gesorgt hat, als es dann, glaube ich, den zweiten Platz es gab für Kamerun und sie haben dann trotzdem den Weltmeister geschlagen. Früher gingen Eröffnungsspiele auch ganz oft 0-0 aus und waren mega enttäuschend und heute im Aztekenstadion, nach Meinung vieler Menschen ja übrigens auch eines der schönsten Fußballstadien der Welt, bin ich mal gespannt.
Ja, ganz, ganz wunderschön. Jedem Fußballkonnoisseur sei ja wirklich mal ein Marsch ins Aztekenstadion gegönnt. Die haben auch geschafft, dass sie anders beispielsweise als 2014 in Brasilien, wo das Maracanã ja wirklich totsaniert worden ist und nichts übrig geblieben ist von der alten Patina, von der alten Atmosphäre, haben sie es geschafft, gerade mit diesen Zwischenrängen, mit den Werbungen, das Aztekenstadion zu sanieren, dass der Mythos, die Legacy, wie wir jungen Leute sagen, durchaus erhalten geblieben ist. Sie fürchten allerdings erstens Unwetter und zweitens im Laufe der nächsten Tage und Wochen unfassbare Hitze. Nicht nur in Mexiko, sie rechnen mit 50 Grad, mit vielen Trinkpausen, in denen viel Werbung geschaltet werden kann, aber tatsächlich auch eine gewisse Gefährdung der Zuschauer, die natürlich dann warten, die Stunden vorher schon im Stadion sein werden und dann möglicherweise von der Hitze in den oft auch nicht überdachten Stadien ganz schön geplagt sein werden. Da warnen wir bereits mal, nehmt Flaschen mit. Nee, dürft ihr ja auch nicht. Trinkt was. Sehr, sehr teure Drinks.
Ich lese gerade ein Wort, was ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Ich habe gerade auf das Wetter in Mexiko heute geguckt. Ein Sturzflutrisiko gibt es. Hast du das schon mal gehört? Ein Sturzflutrisiko?
Nie gehört.
Ja, klingt aber auf jeden Fall nicht gut.
Und obwohl ich aus Ostwestfalen komme, der Gegend, in der tatsächlich in Deutschland die allermeisten Regenfälle verzeichnet sind. Am Hang des Teutoburger Walds.
Noch ein Stichwort, was du eben, ein böses Stichwort, was du gebracht hast. Trink doch ruhig was. Ich hab jetzt gehört, bei manchen Spielen kostet ein Bier, ich glaube 35 Euro oder so, um den Dreh. Das heißt also mal eben mit der Familie hingehen und alle fünf kriegen was zu trinken. Da bist du dann mit den Eintrittskarten zusammen wahrscheinlich im knapp fünfstelligen Bereich.
Ja, das ist ja fast wie in Dortmund, wenn du den BVB-Spiel angucken willst. Will ja nur sagen, es ist auf jeden Fall eine Reise wert, dann sich mal das Aztekenstadion anzugucken, um einmal nochmal den touristischen Aspekt zu betonen. Und du, lieber Arndt, und damit senken wir schon langsam auch den Vorhang über die erste Folge. Du hast die komplette WM durchgetippt, das komplette Turnier, das habe ich noch nicht geschafft, weil ich, wie gesagt, ins Check24-Tippspiel nicht rein will aus Protest. Aber wer wird denn bei dir Weltmeister?
Also ich fange mal an mit dem Viertelfinale. Also es ist erstens so, die Erkenntnis ist wirklich, im Viertelfinale sind wirklich die Großen unter sich. Usbekistan oder Kap Verde oder so werden da nicht vordringen. Ich habe beim Viertelfinale, das sind aber auch tolle Spiele alle, Frankreich, Niederlande, habe ich, gewinnt bei mir Frankreich.
Herrje,
Spanien, USA, so die einzige etwas kleinere Nation. Dann haben wir im Viertelfinale Brasilien, England.
Wow. Und ich hoffe, die Deutschen.
Und Argentinien, Portugal.
Aber die Deutschen, wo sind die Deutschen?
Ja, die scheitern schon eine Runde vorher an Frankreich bei mir. Dann haben wir Halbfinale
Frankreich. Purer Sprengstoff an.
Gleich in der ersten Folge, ey. Dann haben wir Halbfinale Frankreich, Spanien und Brasilien, Argentinien. Und dann haben wir bei mir ein Finale Frankreich gegen Brasilien, wo bei mir Frankreich gewinnt. Das ist ja auch der Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe. Weißt du, überleg mal, Deutschland gewinnt alle drei Vorrundenspiele, wird Gruppensieger, gewinnt das 16. Finale, auch überzeugend, und muss dann aber gegen Frankreich ran und spielt gegen eine einfach sehr gute französische Mannschaft, kommt nicht mal ins Viertelfinale, hat aber vielleicht trotzdem gar nicht so schlecht gespielt bei der WM.
Ja, aber jetzt, read my lips, weißt du, wie das sein wird? Wir scheiden dann aus im Achtelfinale und dann zwei Tage später, wette ich mit dir, beginnt die große Boulevardkampagne gegen Julian Nagelsmann, dann wird er fotografiert wie Berti Vogt, so allein am Tisch sitzend, der arme Julian, wer ist jetzt bei ihm und so weiter, und dann zack, Jürgen.
Ja.
Jürgen Klopp, Ante Portas, schmeißt beim Brauseklub aus Fuschel hin und zack, Bundestrainer. So wird's kommen, Freunde.
Pass mal auf, und ich habe mir als Vorbereitung noch mal die aktuelle FIFA-Weltrangliste angeguckt, um einfach mal zu gucken, wo sind denn eigentlich die ganzen WM-Teilnehmer? Also es sind ja viele Nationen dabei, die haben wir beide noch nie Fußball spielen sehen. Das ist ganz interessant. Also ich fange mal oben an. Weltranglisten-Erster ist gerade Argentinien übrigens, vor Spanien. Deutschland steht auf Platz
9.
10. Hinter Belgien übrigens, knapp vor Kroatien, die höchst geratete Mannschaft, die nicht dabei ist logischerweise Italien, die sind Weltranglisten 12. Weißt du, welches die zweithöchste Mannschaft ist, die nicht dabei ist?
Das ist möglicherweise Dänemark.
Ja.
Ist Dänemark dabei?
Ja, Dänemark ist eben nicht dabei, die sind auf Platz 21 der Welt. So, pass auf, jetzt kommt für mich die erste große Überraschung. Auf Platz 30 der Weltrangliste ist Kanada. Hätte ich nie gedacht.
Verrückt.
Das ist Platz 30 der Weltrangliste. Vor Norwegen, vor Polen, vor Tschechien, vor Schweden.
Das ist doch nicht mehr anzunehmen.
Mit welchen Erfolgen begründet man das denn?
Ich weiß es nicht. Also die sind auf jeden Fall auf 30. So, pass auf. Und dann habe ich mal
bei denen vorbereitet.
Also erstens, es gibt in der Weltrangliste, ich glaube, 215 Nationen oder so. Welches ist die am schlechtesten platzierte Mannschaft bei dieser WM in der FIFA-Weltrangliste? Der kleinste der Kleinen.
Ich nehme mal an, das sind die Kapverden.
Nee, überhaupt nicht. Kapverde ist auf 67. Von 200 noch was. Neuseeland. Neuseeland mit FIFA-Weltranglistenplatz 85. Und jetzt kommt noch die nächste große Überraschung. Panama. Schätz mal, wo Panama steht.
Platz 44, sage ich einfach mal.
34. Och, Panama ist auf 34 in der Welt. Ja. Ja. Usbekistan ist auf 50. Also Jordanien auf 63 vor Bosnien. Ja. Ich schließe daraus, also so ganz, die ganz, ganz, ganz unfähigen Mannschaften werden wir bei der WM wahrscheinlich nicht sehen. Es gibt ja wirklich die Vermutung, es gibt bei dieser WM möglicherweise zweistellige Siege und Spiele, in denen ein einzelner Spieler 5 oder 6 Tore schießt. Vielleicht wird das gar nicht so sein. Ich bin da völlig gespannt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so sein wird, denn leider Gottes, glaube ich, ist die FIFA-Weltrangliste auch ein Zeugnis dessen, dass sich halt diese Mannschaften qualifiziert haben. Und allein die Qualifikation für dieses Turnier sorgt wahrscheinlich schon, dass du hochmarschierst. Das ist so, wie wenn du irgendwie in Buxtehude ein ATP-Turnier gewinnst oder bist du sofort in der Tennis-Weltrangliste auch auf Platz 33 oder so.
Ja.
Naja gut, ich will nicht meckern. Ich bin mir sicher, dass zumindest eine der beiden Mannschaften, die du genannt hast, nämlich Frankreich oder Brasilien, auch wirklich im Finale stehen wird. Die Spanier schaffen es dann wieder nicht, leider, 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 obwohl die ja so einen unfassbaren Talentepool haben, dass du das Gefühl hast, da kannst du 10 auf den Kopf hauen und dann kommen trotzdem 15 weitere Weltstars potenziell irgendwie wieder rein. Die Deutschen werden trotzdem möglicherweise trotz unseres Zynismus und trotz unseres Pessimismus doch eventuell weiterkommen als bis zum Achtelfinale, sind wir mal gespannt. Vielleicht werden sie auch taktisch Zweiter oder so. Wir sind aber sicher, wir gehen erstmal optimistisch in dieses Turnier, lieber Arndt.
Aber ich möchte das Thema Weltrangliste unbedingt noch abschließen, wenn wir das schon einmal thematisieren.
Weißt, das sind die Lottozahlen, ja. Arndt, die du da vorliest.
Pass auf, weißt du, wer allerletzter der Weltrangliste ist? Platz 211.
Wahrscheinlich irgend so eine komische niederländisch Antillen oder so.
Nee, San Marino. Aber pass auf, da kommen jetzt Länder, die hast du noch nie gehört. Auf Platz 210 Anguilla. Auf Platz 209 die britischen Jungferninseln, auf Platz 208 die amerikanischen Jungferninseln. Und dann haben wir noch die Turks- und Caicos-Inseln auf 205, Osttimor auf 201, Tonga auf 200, die Cayman-Inseln auf 197, Djibouti auf 196. Arndt. Und wir können doch alle einen drauf lassen, dass es noch zwei Weltmeisterschaften dauern, dann dürfen die alle mitspielen.
Arndt, ich möchte mit den Worten des Lebensabschnittsgefährten von Laura von Torra schließen, von Ricardo Basile, Gänsehaut.
Gänsehaut.
In diesem Sinne, liebe Freunde, wir hören uns nach dem Öffnungsspiel. Wir freuen uns auf weitere 34 Folgen. Es wird ein wilder, wilder, wilder Ritt durch die WM 2026. Bis morgen, dann wissen wir mehr. Macht's gut, ihr Lieben.
Und wir danken euch fürs Zuhören.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitte schön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen. Ja,
vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte, danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.